Jetzt bin ich selber und spreche über die Biologika beim Lupus und fange halt nur mit einer kleinen Slideshow an, um es Ihnen ein bisschen zu zeigen, dass der Lupus hier bis auf die Gelenksbeteiligung, hier ein pathologisches Nierensediment, hier Lupus pneumonitis und auch der Neurolupus. Was ich damit sagen will, der Lupus ist natürlich sehr viel heterogener als die Polyarthritis betrifft, in seiner schlimmen Ausprägungsform auch die inneren Organe. Und aus all dem ergibt sich, dass das Readout, ja, die Outcomes, sehr schwer zu definieren sind. Das ist ein großes Problem, das einem dann immer wieder auch in Medikamentenstudien zum Lupus unterkommt. Die Krankheit ist seltener als die Polyarthritis und sehr, sehr vielgestaltig. Und es ist schwierig, ein gutes Ergebnis für diese Summe der Patienten zu definieren. Und manchmal scheitern die Studien auch eben daran, dass dieses finale Ziel ein bisschen schwammig formuliert ist. Aber dazu dann im Folgenden. Das zeige ich immer sehr gern. Die Beteiligung der Innenorgane beim Lupus wurde erstmals in Wien von Moritz Cohn, später Moritz Karpuschi, beschrieben. Der gleiche, der auch das Karpuschi-Sarkom beschrieben hat. Und das ist eine sehr interessante Arbeit aus dem Jahre 1869, wo eigentlich das meiste, was wir an Organbeteiligung beim Lupus kennen, schon einmal beschrieben wird. Interessanterweise meistens postmortem, was zeigt, was passiert, wenn man den Lupus nicht behandelt. Der Lupus ist, wie gesagt, sehr vielgestaltig, wenig aktiv, moderat aktiv, und der schwere Lupus mit Organbeteiligung ist natürlich ein eigenes Kapitel, weil hier wirklich lebensbedrohliche Zustände eintreten. Und hier ist die Behandlung State of the Art mit Cyclophosphamid und jetzt aber auch im Lichte guter neuer Daten immer mehr mit dem MMF, dem Mycophenolat, und viel Steroiden. Wie funktioniert der Lupus? Was ist das? Wie ist die Pathogenese? Man weiß immer mehr, man hat sehr viele Ideen, wenig ist tatsächlich bewiesen und letztlich ist alles Hypothese. Aber ein Grundpfeiler des Ganzen ist, dass es eine antikörpermedierte Erkrankung ist und eine immunkomplexmedierte Erkrankung. Und wenn man sich so eine Lupushaut anschaut, ein typisches Biopsieergebnis, das Lupusband, das sind so IgG-Immundeposits, das gleiche in der Niere, im Glomerulum, bei der Lupusnephritis. Er hat diese ganze Hypothese schon viel mehr Gestalt. Verschiedene Mechanismen für die Pathogenität von Autoantikörpern werden diskutiert. Viele findet man in der Klinik sehr oft, zum Beispiel, dass Antikörper in Zelllyse medieren können, dass sie sich eben als Immunkomplex ablagern und dann Komplement aktivieren. Beim Lupus sehr interessant, hier steht sogar extra als Beispiel Anti-TSDNA-Antikörper, genau das, was eigentlich ein wesentliches Kennzeichen des Lupus ist. Die Autoantikörper binden an Zelloberflächen und werden internalisiert. Was dann passiert, weiß niemand so ganz genau. Und sie inhibieren oder fördern die Gerinnungskaskade. Also das kennt man recht gut. Das kann dann so ausschauen, das ist eine Hand eines Patienten mit einem katastrophalen Antiphospholipid-Syndrom. Und so hat es geendet. Also dieses Tier habe ich im Internet gefunden. Falls jemand weiß, wie die Quelle ist, bitte mir sagen. Ich habe das heute versucht, nochmal zu recherchieren und bin nie wieder auf diese Seite gekommen, wo ich es einmal entnehmen konnte. Wie therapiert man den Lupus? Zugelassene Medikamente für den Lupus, und hier wird es schon recht interessant, sind seit 1950 das Aspirin, wenig effektiv. Ja. Corticosteroide auch seit 1950 helfen schon recht gut, aber jeder kennt die Nebenwirkung dieser Medikamente, auch keine Langzeittherapie. Das Hydroxychloroquin, immerhin auch schon seit den 50er Jahren, hat in den letzten Jahren eine Renaissance erlebt, nimmt man sehr gern. Das Cyclophosphamid, wenn schwere Organbeteiligung vorliegt und wirklich lebensbedrohliche Situationen sind. Azathioprin heißt das, haben seit 1962 und jetzt seit 2010 zum ersten Mal ein Medikament für den Lupus, das Belimumab, heißt Benlysta. So setzen wir es circa ein. Das Hydroxychloroquin als erste Instanz, wenn nicht viel los ist, dann geht man rasch über zum Azathioprin, zum Zellzept. Methotrexat bei Lupusarthritis, wobei hier immer ein großes Augenmerk auf die Nierenfunktion gelegt werden muss. Also ich bin ja sehr zurückhaltend. Schwerer Lupus heißt Endoxan oder auch MMF. immer mehr gute Daten, gerade bei der Lupusnephritis, für das Zellzept auch in der Induktionstherapie. Und dann gibt es experimentelle Therapieformen, die Immunadsorption, wo pathogene Antikörper durch ein extrakorporales Verfahren entfernt werden. Und dann gibt es natürlich die Biologika, und da gibt es am meisten Daten zu den Anti-CD20-Antikörpern. Dazu ein bisschen später. Also wenn man sich den Zellzyklus anschaut, ich mache das nur ganz schnell, kann man sich vorstellen, dass die meisten konventionellen Immunmodulatoren und Zytostatika eine Vielzahl von Nebenwirkungen nach sich ziehen können, nämlich in anderen sich schnell teilenden Geweben, Blutbild, die Leberwerte, Schleimhäute, Haarausfall, Übelkeit, gastrointestinale Nebenwirkungen, Zuckerphosphamid selbst, obwohl aus der onkologischen Therapie kommen, kann auch onkologische Probleme erzeugen, klassisches hier ein Blasenkarzinom, aber es kann auch zu ovarieller Dysfunktion führen, also wirklich nur ein Medikament, das man nur gibt, um wirklich Schlimmeres zu verhindern. Das ist jetzt eigentlich der Kern meines Vortrags. Was macht man, wenn die anderen Therapeutika nicht mehr funktionieren? Was macht man in verzweifelten therapierefraktären Fällen? Und wie kann man dieses Zeitalter der Biologika, das bei anderen Erkrankungen so erfolgreich eingeleitet worden war, auch auf den Lupus bringen? Also ich habe es vorher bei der Polyarthritis versucht, Ihnen anzudeuten. Das ist auch bei anderen Krankheiten so, also aus unserem Formenkreis, bei Psoriasis, Arthritis, TNF-Blocker sehr gut wirksam, TNF-Blocker bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen eine neue Welt für die Patienten, TNF-Blocker bei Erkrankungen des Achselskeletts, ja, den seronegativen Spondylarthropathien wie dem Morbus Bechterew, passt hervorragend. Nur beim Lupus gibt es hier immer ein Problem. Die erste Frage ist, für wen sollen diese neuen Therapeutika überhaupt sein? Es ist bei den anderen Krankheiten, bei den Arthritiden ziemlich einfach. Die besonders schwere Verlaufsformen haben, bedürfen der besonders aggressiven und teuren und neuen Medikamente. Ganz eine klare Rechnung. Beim Lupus ist das immer so eine Gratwanderung. Die Studien versuchen sich meistens auf so moderat aktive Patienten zu konzentrieren, weil viele Hersteller einmal die ganz kranken Patienten scheuen, aus gutem Grund und auch durchaus verständlich, weil man natürlich nichts anrichten will. Das heißt, sehr viele Patientenstudien werden somit Patienten in moderater Aktivität durchgeführt. Das ist auch nicht so schlecht und auch durchaus klinisch bedeutsam, weil man kann sagen, das sind Patienten, sie sind mit viel Cortison immer in einer stabilen und halbwegs akzeptablen Form zu halten. Aber auf lange Zeit, und es sind ja oft junge Patienten, die Lupus haben, auf lange Zeit ist das Cortison natürlich Gift. Und wenn man diese Patienten mit einem TNF-Blocker dorthin bekäme, wo sie jetzt mit dem Steroid sind, oder noch besser, wäre das auch schon sehr wünschenswert. Und dann gibt es natürlich die Patienten mit hoher Aktivität und unbeherrschbarer Organsituation. Das ist ein bisschen das Gleiche, was vorher für die Polyarthritis gezeigt wurde, aber hier für den Lupus. Es gibt ganz typisch beim Lupus selbst Antigen, das präsentiert wird. Das wird meistens durch gestörte Abräumemechanismen aus apoptotischen Zellen frei. Und dann geht es mehr oder weniger normal seinen Weg. Die Antigen werden präsentiert, naive T-Zellen werden aktiviert. Es gibt B-Zellhilfe, B-Interaktionen, die B-Zellen produzieren ihre Autoantikörper, die Makrophagen produzieren Zytokine, Granulozyten kommen dazu, Komplement wird aktiviert und zum Schluss ist die Entzündung und der Gewebschaden. Dann gibt es regulatorische T-Zellen, die dem Ganzen entgegenwirken. Wenn man das sich auf einem recht einfachen Konzept vorstellt, dann ist dieses extrakorporale Verfahren der Immunadsorption so, dass bereits gebildete Antikörper und Immunkomplexe über eine Säule herausgefiltert werden können. Natürlich aufwendig, wie Sie hier sehen, liegt auch völlig sinnvoll in den Händen der Nephrologen bei uns, die von der Dialyse wissen, wie man sowas handhabt. Aber es ist auch effektiv und wir verwenden es bei Patienten, wo man wirklich keine andere Wahl mehr hat und wo der Verlust des Organs, in der Regel ist es die Niere, sonst drohen würde. Wo man sagt, es ist besser ein Jahr Immunadsorption als 5 Jahre Hämodialyse, auch von den Kosten her. Das ist nur so ein kurzes Insight, wie das ausschaut. Das ist ein klassischer Fall von der Kollegin Schmaldins publiziert, das war ein Patient, das war recht anschaulich, das war ein Patient, der hat gleichzeitig einen Lupus mit einer Glomerulonephritis und gleichzeitig eine Tuberkulose gehabt. Also als Arzt steht man da wirklich in einem Dilemma, was man alles tun soll. Für die Tuberkulose natürlich Cyclophosphamid und Steroide nicht die beste Idee. Der Patient wurde dann mittels der Immunadsorption behandelt, hat nur Steroide bekommen, natürlich Trippeltherapie für die Tuberkulose und es ist alles eigentlich wunderbar und gut ausgegangen. Das heißt, diese Therapieform funktioniert und dann habe ich das versucht einmal zumindest für eine kleine Patientengruppe, die sich dann über die Jahre angehäuft hat, retrospektiv zu analysieren und hat man eigentlich gesehen, dass sowohl die Proteinurie als auch die Krankheitsaktivität und auch die Autoantikörper vor der Therapie deutlich zurückgehen. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, Sie können sich an die Finger von vorhin erinnern, das sind die Zehen einer Patientin von uns. Auch hier hat der Chirurg bereits das Messer gewetzt. Das war damals eine junge Patientin, Krankenschwester und mit amputierten Bein wäre natürlich der Beruf nicht mehr ausübbar gewesen. Mittels der Immunadsorption hat sich das so gut wieder reparieren lassen, wie man es hier sieht. Die Patientin ist im Beruf geblieben und das Ganze bringe ich mir nur gern, wenn es geht um die Kosten solcher Therapien. Ja, die sind hoch, aber Langzeit zahlt diese Patientin sicher mehr in alle sozialen Töpfe ein, als sie hier jemals herausbekommen hat. Davon abgesehen, dass ihr persönlich natürlich der Erhalt des Beins auch sicher große Freude gemacht hat. Es kommt immer noch zu uns, ist eine sehr, sehr erfreuliche Geschichte. Jetzt kann ich nicht mehr zurück, aber ein bisschen analog zu den Ergebnissen, die ich mit der Immunadsorption erzielen kann, nämlich wenn man die Autoantikörper und Immunkomplexe entfernt, ein bisschen ähnlich gedacht ist es so, dass man beim Lupus natürlich auch die B-Zelle als Produzentin dieser Autoantikörper direkt anzielen kann und deswegen sind auch diese B-Zelltherapien beim Lupus momentan das, was am besten erforscht wurde und am vielversprechendsten ist. Einerseits das Rituximab, wie gesagt, das kommt aus der Krebstherapie, anders geht direkt auf den CD20-Rezeptor und depletiert diese Zellen. Das Belimumab funktioniert über den Bliss-Rezeptor und da wird die Zelle nicht zerstört, sondern sozusagen deaktiviert. Mit dem Rituximab gibt es zahlreiche gute Fallserien. Hier habe ich eins herausgenommen von der David Eisenberg-Gruppe, weil es über 50 Patienten sind. Rituximab in Kombination mit Cyclophosphamid im Lupus, refraktäre Patienten, alles wunderbar funktioniert. Und jeder hat sich gedacht, also es gibt Fallserien. Viele Leute hatten schon persönliche Erfahrung und jeder war richtig froh, wie endlich die großen Studien angelaufen sind, wenn man sich gedacht hat, jetzt hat man ein gescheites Medikament für den refraktären Lupus. Es wurden zwei Studien angeleiert mit großem Elan. Das eine war die Explorer-Studie und das andere war die Lunar-Studie. Und das Problem war, dass beide die gesetzten Endpunkte nicht erreichen konnten. Und zwar aus verschiedensten Gründen. Die Explorer-Studie hat eine sehr heterogene Patientenpopulation eingeschlossen, wo das Endergebnis relativ unklar war und auch nicht erreicht werden konnte. Also diese Aktivitätsindizes, die man so für die globale Aktivität vom Lupus einsetzt, eignen sich sehr schlecht als Outcomes für eine größere Studie, weil sie schon großen Schwankungen unterworfen sind und einen Schweregrad einer Organbeteiligung eigentlich sehr schlecht abbilden oder gar nicht abbilden. Also zum Beispiel, ein Beispiel zu nennen, bei dem klassischen Score, beim Slater-Score, hat man für die Nierenbeteiligung 2 Punkte. Wenn man, da gibt es aber nur 2 Unterschiede, zwei Möglichkeiten, hat man sie in ihren Beteiligung oder hat man sie nicht. Was nicht herauskommt, ist, ob der Patient jetzt 10 Gramm Proteinurie hat oder 5 Gramm Proteinurie hat oder 3 Gramm Proteinurie hat, was ja klinisch schon ein deutlicher Unterschied ist, das kommt in diesem Score zum Beispiel überhaupt nicht heraus. Das heißt, es könnte ein Patient mit 10 Gramm Eiweißausscheidung pro Tag eingeschlossen werden, hat dann ein super Ansprechen, hat nachher nur mit 3 Gramm und in dem Slater-Score würde das den gleichen Score bekommen. Jetzt gibt es hier noch andere Punkte. Die Luna-Studie hat sich damals auf die Patienten konzentriert, die eine Lupusnephritis hatten. Also eigentlich eine besonders gute Idee, eine kleinere Kohorte, aber sehr gut definiert. Und gerade bei der Nephritis gibt es sehr schöne verschiedene Outcome-Parameter zu messen. Hier war wieder das Problem, einerseits die niedrige Zahl an Patienten und dann die Co-Medikation, weil diese Patienten haben ein Zellzept bekommen und haben ein Steroid bekommen, also eine sehr wirksame Therapie bei der Lupusnephritis. Und die zusätzliche Gabe von dem Rituximab hat eigentlich keinen Unterschied gemacht. Gut, das gesagt habend, haben sich das auch klügere Leute als ich überlegt und einen Responder-Index gemacht, der eben, auf den ich nicht im Detail eingehen werde, weil es sehr kompliziert ist und sich auch nur für Studien eignet, weil haben sie aus verschiedenen Aktivitätsscores und der Gesamteinschätzung des Arztes versucht, einen Index zu schaffen, wo man eine Lupusstudie auch einmal zu einem vernünftigen Ende bringen kann. Und das ist ihnen auch gelungen beim Medikament Belimumab. Also hier hatten die Patienten, die das Belimumab bekommen haben, einen deutlich besseren Responder-Index, weniger Schübe, auch das Cortison konnte reduziert werden. Und das ist deswegen, wie ich am Anfang auch gesagt habe, das erste Medikament seit vielen Jahren, das für die Therapie des Lupus zugelassen ist. Auch die Autoantikörper sind hinuntergegangen, das Komplement ist hinaufgegangen. Was natürlich noch fehlt für mich, ist, was ist der ideale Patient für dieses Medikament? Zum einen waren die wirklich schwerkranken Patienten aus diesen Studien ausgeschlossen. Das heißt, Lupus nephritis weiß man nicht, wie es wirkt, wahrscheinlich gar nicht so schlecht, weiß man so von einigen Fällen mittlerweile. Das heißt, es sind diese Patienten mit moderatem Lupus, die immer viel Cortison brauchen, die man mit diesem Medikament behandeln kann. Also hier wird die Zukunft aber zeigen, ob man diese Population ein bisschen eingrenzen kann. Jetzt einmal im Überblick, was beim Lupus alles probiert wurde und wird. Vorausschicken darf man natürlich, dass es naheliegend war, die Therapeutika, die Biologika, die schon bei anderen Erkrankungen, wie eben gerade der Polyarthritis, gut funktioniert haben, auch einmal sinnvollerweise beim Lupus einsetzt. Da das Abatacept, andere Antikörper, die so die Antigenpräsentation von APCs und an T-Zellen irgendwie hemmen, da kann man nur sagen, fast alles wieder aufgegeben, weil es nicht funktioniert hat. Bei einem Bahn gibt es weitere Trials. Man wird sehen, ob hier noch irgendwas zu erwarten ist. Dann natürlich die Zytokinblocker. Bei der Polyarthritis die TNF-Blocker, IL-6-Rezeptor-Antagonist, das Tocilizumab, das Anakinra und so weiter und so fort. Alle sind im Prinzip wieder verlassen und eigentlich könnte man hier auch die TNF-Blocker durchstreichen. Gibt zwar ganz gute Fallserien, aber größere Studien sind nie damit gemacht worden bzw. abgebrochen worden, weil zu wenig Patienten eingeschlossen wurden. Gut, auch das findet eigentlich keine Verwendung. Dann gibt es Interferon-Alpha-Blocker. Das könnte interessant werden, wenn es immer heißt, der Lupus hat diese Interferon-Alpha-Signatur und das Interferon steht irgendwie am Anfang dieser ganzen Entzündungskaskade. Hier wird es interessant, was diese zwei Substanzen können. Und natürlich die B-Zell-Therapie, darüber habe ich Ihnen gerade ein wenig erzählt. Und wenn man das noch weiterführt, gibt es auch Ideen mit Tolerogenen über die Toleric Receptor 7 und 9 Blocker. Es gibt Ideen, regulatorische T-Zellen in vitro zu generieren und dann in vivo einzusetzen. Es gibt die Idee, die Kinase-Inhibitoren, vor allem die Janus-Kinase-Inhibitoren, auch beim Lupus einzusetzen. Und es gibt natürlich solche Ansätze wie die Immunabsorption, die ich Ihnen kurz vorgestellt habe. Hier jetzt noch einmal im Überblick. Abatacept wird in einer neuen Phase 3 nochmal probiert, und zwar in Kombination mit Cyclophosphamid und in einem anderen Studium in Kombination mit MMF. Die anderen Medikamente aus dieser Gruppe haben nicht funktioniert oder sind hier noch sehr am Anfang. Die Zytokinblocker wurden schon sehr stark eingesetzt, wie gesagt, bis jetzt eigentlich mit wenigen Erfolg, im Falle vom Tocilizumab zwar mit ganz gutem Erfolg, aber mit Nebenwirkungen. Hier warte ich noch auf die Interferon-Alpha-Antagonisten, aber sonst von den Zytokinblockern erwarte ich mir nicht mehr viel Neues. Die B-Zell-Therapie ist eigentlich das, wo sich die meisten Studien konzentrieren. Und vor allem hier möchte ich erwähnen, das Belimumab, das zugelassen ist. Und ganz interessanterweise auch, haben wir auch mitgemacht bei einer Medikamentenstudie, das Tabalumab, das wäre ein subkutaner Bliss-Antikörper gewesen, hat diese Studienziele nicht erreicht. Hier wird hoffentlich noch gerechnet, weil ich hatte Patienten, wo ich den Eindruck hatte, dass es sehr, sehr gut funktioniert hat. Deswegen betone ich auch immer wieder, welches Medikament für welche Gruppe. Und ich habe damals Patienten mit Lupus Arthritis eingeschlossen und da ist wirklich bei beiden ein sehr guter Therapieerfolg zu verzeichnen gewesen. Auch die Antikörper sind runtergegangen, das Komplement ist aufgegangen, Blutbild hat sich normalisiert, Cortison konnte ich reduzieren. Also das war einfach zu viel für einen Placebo-Effekt. Was ist die Zukunft? Kontrollierte Studien braucht man beim Lupus, aber ich habe versucht, Ihnen ein bisschen zu erzählen, warum sie so schwierig sind und warum sie auch oft nicht funktionieren. Ja, ambitionierte Versuche sind hier sehr oft am Design gescheitert. Wir sollten Aktivitätsmarker nehmen, wir sollten vor allem neue Readouts überlegen, also der Responder-Index ist zwar nett, aber auch noch nicht, der Weisheit letzter Schluss. Man sollte sich bemühen und es wagen, die schwerer kranken Patienten zu therapieren, weil das sind ja auch die, wo man teure Therapien in Zukunft machen will, und man soll bei allen diesen Studien wirklich die gleichen Methoden anwenden, um eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen. Manchmal ist die Zukunft jedoch auch näher, als man denkt. Es gab immer wieder Kollegen, mich eingeschlossen, die den Lupus behandeln und das Gefühl hatten, dass das Rituximab beim Lupus eigentlich gut hilft. Auch die Fallserien haben das unterstützt, nur die Studien, wie ich Ihnen berichtet habe, eigentlich nicht. Und jetzt hat sich eine englische Gruppe einmal was ganz Vernünftiges ausgedacht und die haben gesagt, sie nehmen jetzt Lupus-Patienten mit Nephritis, immerhin 50% mit Lupus Nephritis, und haben sich überlegt, was sind die zwei therapeutischen Optionen für diese Patienten, die am meisten Schaden anrichten können. Und haben gesagt, das ist das Steroid, nämlich das tägliche Steroid über längere Zeit und das Cyclophosphamid. Und sie haben gesagt, sie möchten diese zwei Dinge eliminieren für die Patientengruppe Lupus Nephritis, die ja oft junge Damen sind. Man möchte eben die ovarielle Funktion erhalten, man möchte die Knochen nicht zerstören und so weiter und so fort. Cortison und Infektionen darf ich dann dem Herrn Professor Winkler überlassen. Und eben so haben sie diese Studie gestaltet, dass die nur zweimal einen Steroid-Bolus bekommen und dann sozusagen als steroidsparenden Effekt das Rituximab zweimal ein Gramm gehabt haben, mit sehr guten Ergebnissen in dieser Pilotstudie. So, und das ist jetzt, glaube ich, wirklich mein letztes Tier. Was beim Lupus, glaube ich, sehr interessant ist, sind diese Investigator-Driven Trials, weil oft die Ärzte, die tatsächlich die Patienten behandeln, die richtigen Fragestellungen schon langsam herauskitzeln können. Ich habe Ihnen jetzt eben das Reduxilup versucht nahezubringen. Es gibt von Frédéric Goussiot die Ring-Studie. Das ist sozusagen auch recht ähnlich gedacht. Hier wollen Sie Patienten nehmen, die Standardtherapie haben und trotzdem weiter eine Proteinurie haben und denen, also die sozusagen Versager auf die konventionelle Therapie sind, zusätzlich das Reduximab geben. Das wäre sozusagen die Modifikation des Luna-Trials, das ich vorher gesagt habe. Und dann gibt es noch eine ganz interessante Studie, die ist Calibrate, die ist NIH-gesponsert, deswegen nur in Nordamerika. Die machen eine Therapie mit Cyclophosphamid und Rituximab. Und dann lassen sie direkt eine Therapie mit Belimumab folgen oder eben nicht. Also das ist gerade im Entstehen. Ein sehr interessanter Zugang, man wird sehen, was hier rauskommt. Und das ist eigentlich nur das Letzte, das ist so die Lupusgruppe im AKH. Wir versuchen, Grundlagenforschung und klinische Forschung und auch Studien zu machen und vielleicht können wir irgendwann ein bisschen beitragen, dass man über den Lupus mehr weiß und ihn besser behandeln kann, als das jetzt der Fall sein mag. Und ich danke für die Aufmerksamkeit.